Ich habe am Anfang eine Frage mit dabei, wo ihr einfach mal gerade zu zweit, zu dritt die Köpfe mal kurz zusammenstecken dürft und mal gerade dem anderen mal gerade eine Antwort geben dürft. Auf die Frage, was fasziniert dich an diesem Gottesdienst oder was fasziniert dich an dem Gottesdienst, dass du hier bist? Verstanden? Soweit klar? Also was fasziniert dich, dass du sonntagmorgens hier bist? Dürft ihr gerade mal kurz austauschen, mal gerade überlegen darüber, was fasziniert dich? Vielleicht ist das eine Frage, die viel zu groß ist, dass du jetzt die in dieser kürzeren Zeit dem anderen erklären kannst. Dann nimm dir nachher die Zeit und redet nachher nochmal darüber. Frag einander, hey, was fasziniert dich, dass du heute hier bist? Ich komme nachher im Text immer wieder mehr darauf zurück, auf diese Eingangsfrage. Ich weiß, es ist vielleicht nicht die Frage, die du am Anfang von einer Predigt erwartest. Aber es ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um den es heute Morgen in Gottes Wort geht. Und ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel habt, die schon mal rauszuholen und das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Ob analog oder digital. Wir wollen Gottes Wort lesen. Wir wollen von Gott lernen und dürfen gespannt sein, was Gott uns heute Morgen sagen möchte. Heute Morgen geht es darum, Jesus hat die Macht über Sünder, über Sünden. Jesus, wir wollen das Leben von Jesus angucken und wir sind unterwegs. Wir haben das erste Kapitel im Markus-Evangelium schon durch, wo wir erstaunliche Sachen über Jesus lesen durften. Wo wir lesen durften von Jesus seine Botschaft, wo er das Evangelium verkündigt. Wo wir auf der anderen Seite lesen dürfen, wie Jesus Wunder tut. Leute werden heil, äußerlich und innerlich. Und jetzt kommen wir zu einem Text, der fasziniert mich. Ein Text, den kennt, glaube ich, eigentlich jeder auf der Kinderstunde. Aber als ich den durchgelesen habe, bin ich gleich beim zweiten Vers schon stehen geblieben, weil ich wieder gemerkt habe, wow, es begeistert mich, das fasziniert mich, was in Gottes Wort steht. Und ich will mit euch den Text lesen, die ersten zwei Verse aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Einige Tage, darauf wird schon hingedeutet, also deutet Markus schon darauf hin, zu dem, was bisher gelaufen ist, sind jetzt ein paar Tage ins Land gekommen und es geht jetzt weiter. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Wir werden das in den nächsten Kapiteln auch immer mehr sehen. Also Achtung, Spoiler-Gefahr, Alarm. Jesus ist nicht ganz unumstritten. Seine Botschaft eckt an. Die Leute fangen an, nicht mehr einfach nur positiv zuzuhören, sondern da kommen mehr und mehr die Kritiker auch mit dazu, die sich genau überlegen, ist das, was Jesus sagt? Ist das das, was ich glaube? Ist das eigentlich gut, was er sagt? Und es begegnet uns auch noch später in dem Text. Im Hause in Kapernaum, vom Rahmenbedingungen, Jesus ist wieder nach Kapernaum zurückgegangen. Er hat in Kapitel 1 auch schon dort Wunder gewirkt. Und kommt jetzt wieder zurück nach Kapernaum, wahrscheinlich zu Andreas und Simon, später Petrus, und ist dort in diesem Haus. Und wir lesen von diesem Haus, und es versammelten sich so viele, dass sie nicht Raum hatten. Jetzt stellt euch vor, eine kleine Wohnung und da kommen nicht nur 10 Leute rein, da kommen nicht nur 15 Leute, 20, sondern es sind 50 und viel mehr, dass überall das Ganze voll ist, dass kein Platz mehr ist drinne, dass man nicht alle reinkommen und vor der Tür noch alles voll ist. Eine ganze Menschensammlung, wo plötzlich Leute zusammenkommen, die haben mitbekommen, haben Spitz bekommen, Jesus ist da und die wollen zu Jesus. Und ich finde es faszinierend dann, was Jesus tut. Das heißt am Ende, und er sagte ihnen das Wort. Ich weiß nicht, womit du gerechnet hast. Wenn du den Text vielleicht zum ersten Mal liest und man versucht einfach mal gar nicht groß darüber nachzudenken, was könnte Jesus machen, einfach mal, da ist eine Menschensammlung und was passiert denn da? Meistens erleben wir das, wenn wir auf einer Straße sind und eine Menschensammlung, da ist da irgendwas los, irgendwas, was Leute fasziniert, irgendwas, was begeistert. Es kann ein Musikstück sein, es kann auch irgendjemand sein, der gerade eine Rede schwingt und es sammeln sich Leute an. Und hier ist es ein Haus, wo Menschen zusammenkommen. Man geht davon aus, dass es über 50 Menschen gewesen sein müssen. Und dieser ganze Platz war voll. Und Jesus ist, steht da, er sitzt in diesem Haus und predigt. Jesus sitzt da und gibt das Wort weiter. Ich fand das so faszinierend. Es ging nicht darum, dass Jesus da ist und sagt, hey, weißt du was, ich mache jetzt hier die großen Wunder, ich mache irgendwas Phänomenales, wo es alle begeistert, sondern Jesus ist da und predigt. Und die Leute kommen und bleiben stehen. Gottes Wort hat Macht. Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort zieht Menschen an. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht mit der Bibel. Ob du sagst, boah, ich bin fasziniert von Gottes Wort, oder ob du sagst, ey, ja, Gottes Wort ist schön und gut als Christ, ja, klar, aber eigentlich zieht mich gerade was anderes eher an. Aber Jesus macht hier im Text auch mal deutlich, das, worum es geht, Gottes Wort. Es geht nicht darum in erster Linie, hey, ich mache jetzt ein Event und ihr dürft von diesem Event, von diesem Ganzen, dürft ihr jetzt überlegen, was das für deinen Glauben bedeutet, sondern Jesus setzt hier eine ganz klare Reihenfolge. Jesus kommt und als erstes, was wir lesen, ist, dass er predigt. Er baut das Fundament hier auf. Er sagt den Menschen die gute Botschaft. Das Wort Gottes als Fundament, bevor irgendwas anderes geschieht. Wir haben zurzeit in Deutschland und in den Christen, finde ich, einen ganz gefährlichen Trend. Dass wir immer mehr davon hingehen und sagen, hey, das Wort Gottes ist schön und gut, ich will nichts dagegen sagen, aber ich bin vielmehr auf der Suche nach Events. Ich bin auf der Suche nach dem, wo Wunder geschehen, wo ich was Faszinierendes weitersagen kann. Und das Problem ist, wenn wir immer nach diesen Events suchen, dass wir ganz schnell in eine sogenannte Erfahrungstheologie einsteigen. Das bedeutet, dass wir nur aufgrund unserer Erfahrungen unseren Glauben bauen. Dass wir unser Gottesbild, so wie wir Gott verstehen, wie wir Gott uns vorstellen, nur noch darauf bauen, auf diese Begegnung miteinander, auf das, was plötzlich ein Wunder dazukommt. Und die Gefahr ist dabei ganz schnell, dass wir völlig schief laufen. Dass wir auf einmal ein krummes Gottesbild entwickeln. Weil oft wir dann doch selber unsere eigene Meinung interpretieren. Aber es geht doch viel mehr darum, was Gott möchte. Und das finde ich so faszinierend, dass wir Gottes Wort haben. Versteht mich nicht falsch, ich bin jetzt nicht dafür, dass ich sage, ey Leute, nur noch Gottes Wort und alles mit Erfahrung plötzlich weg. Weil wenn wir nur noch Gottes Wort haben und nur noch gucken, was steht hier und nur nicht danach leben, dann sind wir ganz schnell in einer Heuchelei drin. Dann wissen wir ganz genau, was ist moralisch gut, was ist moralisch schlecht. Wir sagen es allen, aber unser eigenes Leben hat nichts damit zu tun. Sondern das Faszinierende ist, und wie es sein soll, ist, dass wir Gottes Wort haben, dass wir darauf bauen. Und dann sehen wir das nachher auch im Text, aus der Beziehung zu Gott, aus dem Wort Gottes ins Leben rein. In Römerbrief heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Die Bibel ist die Grundlage, nicht nur jetzt hier im Gottesdienst, sondern eigentlich in unserem ganzen Leben. Sie will tagtäglich zu dir sprechen. Die Bibel ist nicht einfach ein langweiliges Buch, was gestern mal aktuell war und heute nicht mehr, sondern es ist heute genauso aktuell wie morgen. Die Bibel sagt ganz klar in 1. Petrus 1, 24, das Gras ist verdorrt und die Blumen abgefallen, aber das Herrenwort bleibt in Ewigkeit. Wenn du unterwegs bist in der Woche, in der nächsten Woche unterwegs bist und überlegst, hey, was hat eigentlich Bestand? Wir sehen das ja gerade in den ganzen Zeiten. Corona dachte mir, wow, krass, was passiert denn hier? 2 Jahre jetzt mittlerweile, okay. Und jetzt kommt auf einmal das Neue, jetzt der Krieg in Europa. Und morgen, was kommt morgen? Irgendwas Neues und irgendwas wird wieder vergehen. Aber eins dürfen wir wissen, dass das, was wir im Gottes Wort haben, das bleibt bestehen. Das ist das, was gestern galt, was heute gilt und morgen immer noch sein wird. Und diese Botschaft, die Botschaft, die Bibel hat, Gottes Wort an dich und mich, das ist das, was mich fasziniert. Gottes Wort, wo er sagt, hey, weißt du was, ich habe dich so lieb. Ich habe dich geschaffen. Du hast einen Sinn im Leben. Du bist kein Zufallsprodukt. Und wir erkennen dürfen, wer Gott ist. Dass Gott so viel größer ist. Gottes Wort vergeht nichts. Ich will dich herausfordern, jetzt auch wenn wir weiter durch den Text gehen. Vielleicht bist du gekommen und Predigt war wirklich das, weil du sagst, ich habe am wenigsten Lust auf die Predigt, weil das ist doch immer das Gleiche. Dann will ich dich heute Morgen herausfordern. Hör doch mal zu, nicht auf das, was ich unbedingt sage, sondern vielmehr auf das, was sagt Gott, auf das, was Jesus in seinem Wort sagt. Und lass dich davon faszinieren. Wir haben diese Rahmenbedingungen. Also Jesus hat Worte des Lebens. Wir haben diesen Rahmen. Menschen kommen zusammen. Und sie merken, dieser Jesus hat Worte des Lebens. Jesus hat Worte, die nicht einfach tot sind. Jesus ist jemand, der irgendjemand anderes zitiert, irgendeinen anderen Lehrer, sondern Jesus kommt mit einer frischen Botschaft. Er will dir was mitgeben. Und wir haben diesen Rahmen, dieses Schauspiel oder Schauplatz, dieses Haus, was voll ist und Jesus im Haus, der das Wort Gottes verkündigt. Und dann lesen wir weiter. Und es kamen einigen, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von 4 getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wer hätte das gedacht? Stell dir vor, du stehst in dieser Menschenmenge, du hörst Jesus zu. Und du siehst vielleicht, wie diese Typen da sind, die versuchen irgendwie durchzukommen zu Jesus und merken, die kommen da nicht durch, weil die ganzen Menschen so fasziniert sind von Gottes Wort und hören wollen, was sagt der da vorne? Und die kommen mit diesem Gelähmten nicht durch. Ich finde es faszinierend, was diese Leute denken, gerade diese 4 Leute mit diesem Gelähmten, was sie überlegen. Das ist nicht einfach so, die kommen und sagen, oh, wir merken, wir kommen hier nicht durch, wir kommen einen anderen Tag wieder. Nein, wir merken hier eine Verzweiflung. Auf der einen Seite eine Riesenverzweiflung bei den Gelähmten, bei den Freunden. Sie wollen unbedingt zu Jesus, aber sie kommen nicht hin. Auf der anderen Seite eine Hoffnung zu wissen, wenn wir es zu Jesus schaffen, Jesus kann eingreifen, Jesus wird was machen. Und ich finde es so genial, was die einfach machen. Die kommen auf die Idee, weißt du was, wenn wir nicht durch die Menge kommen, dann lass uns über die Menge reinkommen. Und ganz ehrlich, wer würde von uns auf die Idee kommen, einen Gelähmten aufs Dach zu tragen und das Dach noch aufzumachen? Die Häuser waren damals meistens Flachdächer, waren ein bisschen anders konstruiert, dass man leicht ein Loch reinmachen konnte, ohne dass das Ganze wieder zusammenstürzt. Aber die machen das Loch rein auf und wer von uns würde sagen, hey, weißt du was, den Gelähmten, den lassen wir jetzt mal einfach schon mal runter. Ich finde es faszinierend, dieser Glaube, der diese Leute antreibt. Ein Glaube, der nicht sagt, bei den ersten Schwierigkeiten sagt, oh, okay, hier geht's nicht weiter, wir machen eine andere Tür. Wir gucken mal, ob eine andere Tür offen ist. Sondern die nicht nur ein bisschen anklopfen an der Tür und gucken, ob die aufgeht, sondern die Türklinke runterdrücken und gucken, kriegen wir die auf? Sie überlegen sich einen anderen Weg. Dieser Glaube, der sie motiviert, nach vorne zu gehen. Nicht ein Glaube, der so ein bisschen Larifari ist und sagt, okay, jetzt warten wir mal. Und ich hoffe, dass wir genau so einen Glauben haben. Dass wir einen Glauben entwickeln als Gemeinde, der losgeht. Da, wo es Schwierigkeiten gibt, nicht sofort sagen, okay, hier, stopp, das ist mir zu schwer. Ich setze mich doch lieber mal hin und warte ab, bis es vielleicht an der Zeit ist. Sondern, dass wir losgehen und mal an die Türklinke greifen und gucken, hey, krieg mir diese Tür auf. Geht diese Tür auf? Vielleicht auf ganz verrückte Art und Weise. Glaube lässt kreativ werden. Sie lassen den Gelähmten runter. Und ich finde es schade, dass wir in diesem Text nicht genau erfahren, worauf hoffen die Freunde des Gelähmten. Wahrscheinlich haben sie gehofft natürlich um Heilung. Aber ich finde das so eine große Überraschung, so eine Faszination, was hier reinkommt, was Jesus eigentlich macht. Dieser Gelähmte kommt runter und Jesus sagt ihm, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ganz ehrlich, wer hätte damit gerechnet, wenn er da wäre? Also ich hätte eher gedacht, boah, cool, ich darf Jesus Worte hören und jetzt macht er vielleicht noch ein Wunder, boah, das ist schon mega. Und auf einmal sagt er, hey, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das stellt das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level. Das zeigt nochmal, dass Jesus einen ganz anderen Fokus auf den Menschen hat. Ja, Jesus sieht das Äußerliche. Jesus sieht die Schwierigkeiten, die körperlichen Probleme. Aber Jesus sieht hier etwas, was mehr verborgen ist als das Offensichtliche. Jesus schaut nicht auf das, was äußerlich ist, sondern Jesus schaut ins Herz hinein. Und er sieht, was wirklich drin ist. Aus welchem Holz wir wirklich geschnitzt sind. Und Jesus stellt hier ganz klar im Mittelpunkt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist vielleicht eine Botschaft für diejenigen, die schon länger hier sind. Ja, das kennen wir in- und auswendig. Ja, Jesus hat unsere Sünden vergeben. Aber lass uns nochmal bewusst werden, was das bedeutet. Jesus vergibt Sünden. Sünden, mal ganz kurz erklärt, Sünden ist eigentlich alles das, was uns von Gott trennt. Die Sünden, Lügen, Stehlen, wir kennen bestimmt schon mal die 10 Gebote gehört. Das sind alles Symptome von dem eigentlich, was in unseren Herzen ist. Sünde ist nicht das, was wir tun, sondern der Zustand, in dem wir sind. Wir sind Sünder von klein auf, oder jeder Mensch ist Sünder. Das wird nochmal ganz klar im Römerbrief, wo es heißt in Römer 3, Vers 23, sie sind allsamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wir schaffen es nicht, vor Gott zu stehen, ohne Verfehlungen. Wir haben Verfehlungen in unserem Leben, wo wir Gottes Maßstab nicht gerecht werden. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der heilig ist. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sagt, ey, ich bin rein und ich hasse Sünde. Ihr habt eine Schuld mir gegenüber. Ich habe euch geschaffen und ihr hört nicht auf mich. Ihr habt euch abgewandt von mir. Und lasst uns nicht vergessen, dass sie alle sind samt Sünder und ermangeln den Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Diese Sünde, die wir haben in unseren Herzen, in dem wir sind, ist das, was uns von Gott trennt oder getrennt hat. Wir können mit unserer Schuld nicht vor Gott kommen. Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, bekommt in die Anwesenheit Gottes und merkt, bei all dem, was so faszinierend und wunderschön ist, merkt er auf einmal, dass er völlig falsch am Platz ist. Er ist ein Sünder, er ist nicht heilig, er ist unrein, er ist dreckig. Und Gott, der so heilig ist, der so rein ist. Sünde trennt uns von Gott. Und Sünde hat eine ganz klare Botschaft. Nicht nur eine Botschaft, sondern eine ganz klare Konsequenz. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Das Resultat der Sünde ist der Tod. Das, was wir verdient haben, ist eigentlich ewiger Tod. Ewig getrennt zu sein von Gott, der dir und mir Leben geben will. Der sagt, hey, weißt du was, ich habe dich geschaffen zu einem Sinn. Du hast einen Zweck in deinem Leben. Und wir sind getrennt von dem, der uns diesen Lebenssinn geben möchte. Da, unter dieser Sünde waren wir alle. Und das ist das, was Gott in diesem Gelähmten sieht. Jesus sieht bei dem Gelähmten nicht nur das Äußerliche, sondern sieht in seinem Herz das, was wirklich die Krankheit ist. Die Sünde. Das Faszinierende ist, was in Römerbrief 6, 23 noch steht, ist, es hört ja nicht auf, denn der Sündensold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist das, was wir hier lesen. Jesus kommt und sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus ist derjenige, der kommt und sagt, hey, ich nehme den Anspruch, Sünden zu vergeben. Wo nochmal deutlich wird, Jesus ist nicht nur einfach irgendein Mensch, sondern Jesus nimmt hier seine Stellung wahr und sagt, ich bin Gott, ich bin derjenige, der Sünden vergeben darf und kann. Und das fasziniert mich. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der nicht nur sagt, hey, ich sehe die Sünde in dir, ich sehe die Schuld in dir, ich sehe das, was du letzte Woche gemacht hast, ich sehe, woran du die ganze Zeit denkst, sondern Jesus sagt, geht noch einen Schritt weiter und sagt, hey, ich lade dich ein, dass wir reinen Tisch machen, dass wir Vergebung erleben dürfen, dass wir versöhnt werden miteinander, dass wir wieder in Beziehung zueinander kommen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Jesus Christus lädt uns ein, mit ihm wieder in einer Beziehung zu leben. Gott ist derjenige, der dich sucht weil er dich lieb hat. Gott ist Liebe. Das wird so deutlich in der Bibel. Das Ganze, wenn wir die Bibel durchlesen, der Mensch trennt sich von Gott und Gott geht dem nach. Und das nicht nur für ein paar Jahre, sondern die ganze Zeit durch, bis heute. Und morgen genauso. Jesus geht den Sünder nach und sucht ihn. Er sucht das, was verloren ist und sagt, hey, ich will wieder mit dir zusammen sein. Er will dir das Leben geben, wozu du geschaffen bist. Die Freunde und der Gelähmte sind gekommen, um irgendwie Hilfe zu bekommen. Und sie kriegen viel mehr, als was sie erwartet haben. Jesus, der die Sünden vergibt. Und ich will dich einladen, wenn du diesen Botschaft noch nie richtig gehört hast oder Fragen dazu hast, dann komm nachher auf mich zu. Ich erkläre dir gerne noch viel mehr dazu, wie du in die Beziehung zu Jesus kommen kannst. Bleib da nicht einfach nur stehen, wo du heute Morgen bist. Und wenn du diese Botschaft schon 100-mal gehört hast, dann lass dich faszinieren davon. Mach dir nochmal bewusst, hey, wo war ich früher? Und wo bin ich jetzt? Und denk an den, der dazwischen stand, Jesus Christus, der uns von alten Menschen zum neuen Menschen gemacht hat. Und lass dich faszinieren, was er alles tut. Stell dir vor, du wärst einer dieser Leute, die mitbeobachten bei dem, was passiert. Die Frage ist, wie sehen wir dann unsere Mitmenschen? Wie sehen wir den links und rechts? Wie sehen wir den, den wir auf der Straße begegnen? Wie sehen wir unsere eigene Familie? Sehen wir dann immer die ganzen in unserem Schubladendenken, ach, schon wieder der Typ, keine Lust auf ihn. Oder das und hier. Oder sehen wir, gucken wir mal weg von dem Äußerlichen, gucken wir mal ins Innerliche rein und fragen uns, hey, kennt der Jesus Christus? Ist er in einer Beziehung zu Jesus? Oder darf ich ihm diese Medizin, das Evangelium weitergeben, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld? Ihr seid das Licht der Welt, so sagt Jesus. Jesus nimmt den Anspruch hier, Sünden zu vergeben. Und lass uns mal weiterlesen, wie die anderen drum reagieren. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihren Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu den Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor allen Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Die Reaktion auf dem, was Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, diese Schriftgelehrten, die religiösen Führer, die dachten, hey, ich weiß es doch besser. Wir wissen es doch besser. Es kann nicht sein, dass er der Messias ist. Es kann nicht sein, dass er der versprochene Retter ist. Der muss Gottesbesserung hier machen. Das Interessante ist, sie denken es nur. Und das, was auf der einen Seite faszinierend, aber auf der anderen Seite genauso erschreckend ist, ist, dass wir es hier mit einem Jesus zu tun haben, mit Gott zu tun haben, der nicht nur die Sünde in unseren Herzen sieht, sondern genau weiß, was in unseren Köpfen abgeht. Er sieht das, was für Gedanken wir haben. Und manchmal ist es total befreiend zu wissen, dass dieser Chaos in meinem Kopf, den ich nicht rausformulieren kann, dass Jesus mich versteht, dass er das sieht. Auf der anderen Seite manchmal, wo ich denke, oh Backe, ich bin echt ein Sünder und ich brauche ganz dringend diese Vergebung. Jesus, der nicht nur die letzte Woche gesehen hat, sondern auch schon nächste Woche genau weiß, was du denken wirst. Jesus, der dich kennt und dich einlädt, hey, komm zu mir. Lebe in der Gemeinschaft mit mir. Und ich zeige dir ein Leben, wo du Freude hast, wo das richtig aufgeht. Und wir haben diese Schriftgelehrten dabei, die Jesus quasi ertappt. Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten. Und er sprach, was denkt ihr solches in euren Herzen? Er spricht sie konkret an. Und ich weiß nicht, wie es dir letzte Woche erging, ob Jesus dich konkret angesprochen hat. Vielleicht heute Morgen, vielleicht in der nächsten Woche. Ich lade dich ein, sei offen dafür, dass Jesus zu dir spricht. Was denkt ihr solches in eure Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Was ist leichter? Natürlich ist es leichter zu sagen, ja, deine Sünden sind dir vergeben, weil das sieht man ja nicht unbedingt. Aber was Jesus hier macht, es zeigt ganz klar, ey, ich bin Jesus Christus, ich bin der Messias. Weil damit ihr aber wisst, dass er Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sprach er zum Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Das Problem bei den Pharisäern war damals im Denken, nur ein gerechter Mann kann Wirkungen erzeugen. Also kann Wunder hervorbringen. Wenn Jesus also schlecht ist, dann wird er niemals diesen Typen zum Laufen kriegen. Und sie haben so ein bisschen drauf spekuliert, so gehofft, nee, der wird nicht mehr laufen. Und dann ist das sowieso alles hinfällig. Dann ist sowieso klar, Jesus ist ein Leugner, ist ein Heuchler. Aber Jesus macht dir so klar, ey, weißt du was, ich bin nicht nur derjenige, der in die Herzen sieht, sondern ich sehe auch das Äußerliche. Und damit ihr wisst, dass ich der König der Könige bin, steh auf und geh. Und dieser Mann steht auf, ist geheilt. Ich würde gerne wissen, was in den Köpfen von den vier Freunden abgeht, die dabei sind, die erstmal überraschend, Jesus geht nicht sofort und sagt, hey, steh auf, klar, ich will dir helfen, die äußerliche Not anpackt, sondern Jesus, der die innerliche Not anpackt, sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Dieser Stein, der von Herzen fällt, und dann das nächste, steh auf, folge mir nach, komm mit, lauf herum, zeig der Welt, was ich tue. Jesus zeigt ganz klar, er ist der König, er hat die Macht über beides. Es gibt keine Grenzen für ihn. Jesus Christus ist Gott. Jesus hat keine leeren Worte, sondern es sind Worte, die lebendig sind. Das, was wir am Anfang gelesen haben. Leute kommen zusammen, weil die merken, hey, Jesus hat Worte, die faszinieren. Und wir sehen hier durch die ganze Geschichte, Jesus hat Worte, die nicht nur faszinieren, sondern die lebendig sind. Worte, die in unser Leben hineinsprechen. Wenn Jesus was sagt, dann geschieht es so. Und wenn es in der Bibel steht, dann dürfen wir uns darauf verlassen, das geschieht auch so. Wenn die Bibel sagt, Jesus wird wiederkommen, dann dürfen wir ganz gewiss sein, dass Jesus wiederkommen wird. Auch wenn wir Christen uns das seit gut 2000 Jahren immer noch fragen, Jesus, wann kommst du endlich? Wir dürfen aber wissen, dass Gottes Wort nicht vergeht und dass er treu bleibt. Und wenn Jesus was sagt, dann geschieht es. Wir haben es gesehen, ja. Jesus sagt, ich stehe auf, er steht auf. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wir dürfen wissen, die Sünden sind vergeben. Und das Gleiche ist auch für dein und für mein Leben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann dürfen wir auch wissen, dass er unsere Schuld vergibt und dass wir ewiges Leben haben. Und das nicht, weil wir irgendwas Tolles können, sondern alleine durch den Glauben. Der Glaube alleine. Gottes Worte führen am Ende zur Anbetung. Die Leute sind begeistert, sind erschreckt. Was passiert denn hier auf einmal? Und sie alle zusammen preisen Gott. Sie loben Gott für das, was geschehen. Sie sind fasziniert davon, was Jesus tut. Und das ist das Interessante und Spannende. Am Ende hat alles ein Ziel. Das Ziel unseres Lebens ist, Gott zu verherrlichen, Gott anzubeten, Gott zu loben. Und das durch schwere Zeiten, durch gute Zeiten, egal welches Alter, egal aus welcher Nationalität wir kommen. Wir sind alle eingeladen dazu, Gott anzubeten, Gott zu preisen. Jesus hat Macht über Sünden. Ich habe bewusst dieses Bild von diesem Kind genommen, was mit seiner aufgeschlagenen Bibel da ist und einfach lächelt und sich freut. Jesu Worte faszinieren mich. Lass uns immer wieder daran faszinieren, was Jesus sagt. Zu wissen, wo wir herkommen, zu wissen, wo wir jetzt gerade sind und zu wissen, dass er es ist, der uns umgekrempelt hat, der uns ein neues Leben gegeben hat. Und wir voller Staunen in die nächste und in übernächste Wochen reingehen dürfen und gucken dürfen, Gott, was hast du vor? Wo sind Türen, die du mir in den Weg stellst, wo ich einfach mal wirklich vielleicht mal auf eine kreative Art und Weise sie aufmachen darf? Ob das, ich lade euch jetzt nicht unbedingt ein, geht zum nächsten Haus und klettert übers Dach hinein. Es wäre ein bisschen absurd, aber guckt mal nicht nur aufs Äußerliche, was die Leute brauchen, sondern auch aufs Innerliche. Ich freue mich und ich bin begeistert. Ich habe von Leuten gehört, die Ukrainer mit aufnehmen, Flüchtlinge mit aufnehmen. Ich habe noch eine Person, habe noch Kontakt bekommen, da sucht noch eine Person hier in Worms eine Unterkunft, eine Frau, 41 Jahre alt. Und zwei ihrer Freunde sind auch hier in Worms untergebracht. Sie ist in Bad Kreuznach und sucht hier eine Unterkunft. Aber ich bin so fasziniert auch davon, wie viele Leute sich bereit erklären, sagen, ich öffne meine Tür, Häuser. Ich helfe denen äußerlich, aber auch ich helfe ihnen innerlich. Lass uns den Menschen als Ganzes wahrnehmen. Nicht nur das Äußerliche, sondern auch das Geistliche, Innerliche. Zu sehen, wo stehen sie. Und ihnen zu helfen, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Lass uns gegenseitig ermutigen als Gemeinde, Jesus im Fokus zu haben. Das Wort Gottes als Fundament, das Wort des Lebens als Fundament in unserer Gemeinde. Dass wir nicht irgendwie noch was anderes dazu nehmen. Dass wir dieses Wort Gottes nicht irgendwie zur Seite schieben, sondern dass wir das im Mittelpunkt behalten. Weil das ist das, was Leben gibt. Jesus seine Worte. Lass uns aktiv sein. Lass uns unser Glauben nicht einfach nur in der Theorie leben, sondern auch in der Praxis. Ob das jetzt bei den Flüchtlingen ist, ob das auf anderen Projekten in der Welt, ob das hier auf der Straße ist, dann Leute anzusprechen. Da dürft ihr kreativ werden. Da will ich euch nichts vorschreiben, wie ihr das genau machen sollt, sondern das Einzige, was ich dir sagen möchte, ist, geh zu Jesus und frag ihn, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Und dann halt die Augen offen. Sei gespannt, was Gott machen will. Ob das dann doch irgendwo ist, dass du irgendwo ein Dach mal aufmachen darfst, damit ein Gelähmter rein darf. Klopfe nicht nur an den Türen an, sondern guck, ob sie aufgehen. Lass dich von Hindernissen nicht gleich einschüchtern. Lass uns von Hindernissen, wo wir sagen als Gemeinde auch, boah, das ist so groß für uns, das können wir nicht. Lass uns zusammenkommen, lass uns zusammen beten und lass uns gegenseitig ermutigen. Und dann, wenn wir merken, ja, das ist das, was Gott für uns hat, durchgehen. Lass uns gemeinsam unterwegs sein, nicht einzeln, sondern gemeinsam. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der viel größer ist. Jesus, der Worte des Lebens hat. Jesus, der Sünden vergibt. Und Jesus, der Gott ist. Nicht nur irgendein guter Moralapostel, sondern er ist der lebendige Gott. Lass uns ihm gemeinsam nachfolgen. Liebe Musikteam, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ich möchte noch gemeinsam beten. Und ich lade euch ein, vielleicht mit euren Gedanken einfach mitzubeten, zu überlegen, Herr, wo willst du mich haben? Und ich schließe mit den Armen ab, wenn du sagen kannst, ja, das ist mein Gebet, dann lade ich dich ein, kräftig mit den Armen ab, mit einzustimmen. Danke, Herr Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du der große, allmächtige Gott bist. Danke, Herr, dass du derjenige bist, der Worte des ewigen Lebens hat, Worte, die lebendig sind, die unser Herz immer wieder neu berühren. Und ich bitte dich für mich, für uns als Gemeinde, dass du uns immer wieder neu faszinierst, dass wir ein Feuer in unseren Herzen erwächst, das nicht nur bei uns hier drinnen bleibt, sondern nach außen strahlt, dass wir Licht sein dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest für das, was du vorbereitet hast in der nächsten Woche, dass wir nicht nur den Menschen vom Äußerlichen sehen, sondern als Ganzes sehen, äußerlich und innerlich. Und dass wir Menschen in die Beziehung zu dir bringen dürfen. Herr, ich bitte dich, dass du wirkst, dass du uns die Augen öffnest dafür. Danke, Herr, dass du mitgehst. Danke, dass du alles vorbereitet hast, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir dein Wort haben, das wir mitnehmen dürfen. Amen.